den haben wahrscheinlich die meisten von uns, vielleicht sogar alle, schon 100 Mal gehört und gelesen, vielleicht schon selber eine Kinderstunde drüber gehalten. Wir haben mal einen Schulgottesdienst dazu gestaltet und haben das dann auch als Anspiel vorher gespielt. Und dann hat also die Frau sich vorgestellt, ich bin eine Samariterin. Ja, die kam aus dem Siegerländer Hinterland und wir Siegerländer rollen das Area sowieso immer ein bisschen. Ich habe mir das weitgehend abgewöhnt, aber bei der, also da mussten sogar wir Siegerländer feixen, also das ging da nicht mehr, das passte auch so schön. Auch hier wieder, wie schon in den letzten Wochen, es geht nicht darum, alles umfassend jetzt auszulegen. Denn auch dieser Bericht enthält ja unglaublich viel, wo man ganz, ganz in die Tiefe gehen könnte. Zum Beispiel allein diese Frage der Anbetung, wo soll man anbeten, wie soll man anbeten, da könnte man eine ganze Predigt draus machen. Mache ich bestimmt auch irgendwann mal, aber heute nicht. Heute geht es immer noch um diese Frage, wie redet Jesus mit Menschen? Und heute natürlich, wie redet Jesus mit dieser Frau? Was können wir daraus lernen für unsere Begegnungen untereinander? Und was können wir daraus lernen im Vertrauen auf Jesus, wie er mit uns umgehen will? Das ist also einfach mal die Fragestellung. Und mir ist völlig bewusst, dass wir dabei also ganz viel anderes einfach mal liegen lassen. Nicht, weil es unwichtig wäre. Es geht hier nicht um Wertungen. Es sind ganz wichtige Sätze, die hier drin stehen und auf die ich heute nur ganz am Rande eingehen werde. Die sind eigentlich ganz zentral und die müssen und werden auch irgendwann vorkommen, sonst müsst ihr euch irgendwann beschweren, wenn die Themen über längere Zeit nicht vorkommen. Aber heute eben mal nur am Rande. Ja, wir lesen wieder zunächst mal den Text. Ich lese uns den Text vor. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde, also Mittagszeit. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief. Woher hast du lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürsten und ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten. denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger, und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen, ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Jesus bricht Tabus. Man redet nicht mit Frau, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit und wenn es nicht die eigene ist. War damals so, ist heute nicht mehr so streng. Aber das war damals eine Regel, also ein Mann spricht auf der Straße nicht einfach eine fremde Frau an. Das gehört sich nicht. Ein Jude redet nicht mit einem Samariter. Und jetzt kann man so überlegen, jetzt haben wir hier einen jüdischen Mann mit einer samaritischen Frau. Also zwei Tabubrüche in einem Satz. Und ich meine, heute sind ja Tabubrüche fast Alltag. Und man profiliert sich regelrecht, indem man geltende Tabus bricht. Und Tabus sind ja nicht prinzipiell was Schlechtes, sondern man muss jeweils prüfen, was ist in Ordnung, was sollte so auch bleiben und welche Tabus gehören gebrochen, sage ich einfach mal so. Ja? Es gibt einfach Dinge, die sind falsch, die haben sich falsch in einer Gesellschaft etabliert und die müssen gebrochen werden. Aber es gibt eben auch viele Dinge, die sind gut und die sind richtig und die haben ihre Bedeutung und die haben ihren Sinn. Allerdings gibt es hier zwei Dinge, warum Jesus das hier durchbricht. Ich glaube noch nicht mal, weil er grundsätzlich gegen diese Tabus ist in diesen Fällen, sondern, ja, mir fällt ein anderes Wort Jesu ein an der Stelle. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Die Regeln sind dazu da, unser Leben zu erleichtern und nicht unser Leben zu erschweren. Und manchmal muss dann auch mal ein Tabu dran glauben, wenn es dem Menschen wirklich dient und wenn es seiner Beziehung zu Gott dient. Ein Tabu oder überhaupt Regeln sind kein Selbstzweck. Sie sind nicht für sich selber da. Regeln sind nicht dazu da, dass wir vor lauter Begeisterung jubeln, dass wir Regeln einhalten können, sondern Regeln sollen unser Leben organisieren und gestalten. Und da ist es gut, wenn man Regeln immer mal wieder überprüft. Es ist übrigens gut, wenn Familien sich Regeln geben und sagen, das sind die Regeln, nach denen wir zusammen, aber bitte nicht unbedingt, Papa gibt die Regeln und alle anderen haben sich dran zu halten. Was hast du gesagt? Schade. Ja. Können wir uns nachher nochmal unterhalten. Ja, also war ja lange Zeit so. Sondern man gibt sich Regeln, man spricht Dinge ab und das erleichtert, wenn die Regeln gut sind, das Leben. Ja, und es ist also nicht so, dass jeder Regelbruch grundsätzlich gut oder schlecht wäre, sondern es geht eben genau um diesen Kern, dass wir erkennen, dass wir verstehen, es gibt gute Regeln, es gibt Regeln, die gehören abgeschafft, die waren vielleicht mal gut in einem bestimmten Rahmen. Ja, wir hatten einen Russlanddeutschen in der Wohngemeinschaft und der kam aus einer ziemlich gesetzlichen Gemeinde in Russland, da sagte er, dann hat er bei uns irgendwann auch mal angefangen, hat abends auch mal ein Glas Bier mitgetrunken mit den anderen und dann sagte er, wenn ich jetzt meiner Gemeinde schreiben würde, ich trinke Bier, dann werden die im Gottesdienst ansagen, der Jakob säuft. weil die kennen das nicht. Entweder man lässt die Finger ganz vom Alkohol oder man trinkt den Wodka aus dem Wasserglas. Und da nicht nur so viel unten drin, oder? Also, das kennen die. Und dann ist es sinnvoll, in einem solchen Umfeld als Gemeinde zu sagen, wir lassen die Finger von dem Zeug. Ein Christ macht das nicht. Das würde ich sogar auch sagen. Also so dieses Volllaufen lassen, sich in Massen besaufen, das sollten wir als Christen tunlichst bleiben lassen. Ja, aber in einem anderen Umfeld ist diese absolute Regel nicht sinnvoll. Ja, und in unserer WG, also ich habe damals selber auch noch keinen Alkohol getrunken, ja, aber er hat dann eben immer mal ein Bier mitgetrunken, da war das anders. Ja, also das allein mal zu regeln. Aber selbst eine an sich gute Regel sollte mich nie davon abhalten, einem Menschen von Jesus zu sagen oder einem Menschen zu dienen, einem Menschen zu helfen, wenn das jetzt nur so geht. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass wir auch darüber nachdenken, wo haben wir eigentlich solche Regeln, was man nicht macht. Ich habe mich vor Jahren mal mit Zeugen Jehovas getroffen und habe das dann auch in meiner Gemeinde erzählt. Und dann ging es gleich los. Mit denen redet man nicht. Sag, wieso eigentlich nicht? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur, außer Zeugen Jehovas, Kommunisten, Moslems oder, ja, ich meine natürlich, wenn ich mich mit Zeugen Jehovas unterhalte, sollte ich ein paar Regeln einhalten und sollte ein bisschen sattelfest in der Bibel sein, sonst kann das peinlich werden. Aber wo steht, dass eine bestimmte Gruppe ausgeschlossen ist, wenn wir Evangelium sagen? Natürlich ist die Chance, dass ein Moslem hört und zum Glauben kommt, die ist vielleicht geringer als bei anderen Gruppen oder bei einem Zeuge Jehovas. Und natürlich gehe ich das Risiko ein, dass die genauso wie ich sie überzeugen und gewinnen möchte, dass die das mit mir auch probieren. Ja, und dann muss ich gucken, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mich schützen, wie setze ich den Rahmen. Ich will das ja nicht herunterspielen, dass da ein Risiko dabei ist. Aber dann dieses, das macht man nicht. Das haben unsere Väter schon gesagt, das sollen wir lassen. Das sollen wir nicht tun. Ja, wo haben wir solche Regeln? Selbstgemachte, von den Vätern überkommene, wo wir sagen, mit denen reden wir nicht. Jesus bricht Tabus, wenn es denn sein muss, um Menschen zu erreichen. Jesus kann um Hilfe bitten. Gib mir zu trinken. Ich finde das eine spannende Sache, denn wie oft sind wir zu stolz, um Hilfe zu bitten? Ich brauche da mal Hilfe. Okay, wenn es ganz und gar nicht mehr geht und mir das Wasser hier oben steht, dann tun wir es vielleicht. Aber solange ich mir irgendwie selber helfen kann, dann mache ich mir doch lieber den Buckel krumm, anstatt mal zu sagen, kannst du mal vorbeikommen und mir helfen. Oder irgendwas in dieser Richtung. Ich habe hier geschrieben, Vertikutierer, das hat einen Hintergrund, weil in dem Zusammenhang hat mal jemand erzählt, sein Nachbar, also so ein Vertikutierer für den Rasen braucht man ja zweimal im Jahr, oder wie oft braucht man den, ihr Gartenfreunde? Ein- oder zweimal im Jahr braucht man den. Und einer aus unserer Gemeinde, der sagte, mein Nachbar hat einen, aber anstatt rüber zu gehen und zu fragen, ob ich den mal benutzen darf, habe ich mir einen eigenen gekauft. Man kann es ja schließlich. Ja, es gibt sie und man hat das Geld. Ja, und wo er dann im Rückblick eigentlich sagt, was bin ich eigentlich für ein Rindvieh? Weil ich hätte mit meinem Nachbarn Kontakt gekriegt, man spricht es ab, man holt ihn, man bringt ihn wieder. Ganz viele Kontaktmöglichkeiten, aber nein, da müsste ich ja zugeben, also ich müsste ja um Hilfe bitten. Und diese Scham oder Angst oder was das immer dahinter steckt, das kennt Jesus nicht. Er kann als jüdischer Mann eine samaritische Frau um Hilfe bitten. Ich glaube, wir können überhaupt nicht nachvollziehen, was das für ein Schritt war. Ja, da ist der Nachbar noch harmlos. Bei dem ich mir jetzt irgendein Gerät ausleihe. Weil da ist eine Riesenmauer dazwischen. Ja, man redet nicht miteinander. Man hat nichts miteinander zu tun. Wenn, dann lästert man übereinander. Und jetzt auch noch diese Frau ansprechen und um Hilfe bitten. Ja, und Männer brauchen ja sowieso keine Hilfe. Ja, die können ja alles selber. Die sind irgendwie in einem bestimmten Alter stehen geblieben, denn also wir hatten eine unsere jüngste Tochter, die hatte als erste Worte selber und mit. Nicht Mama und Papa, sondern selbst und mit. Waren ihre ersten Worte. Und manche Männer sind da stehen geblieben. Ja, ich kann das selber, okay, ich will mit, das ist dann schon wieder was anderes, aber die Frauen wahrscheinlich nicht, aber ja, wir haben da irgendwie unseren Stolz. Wir brauchen keine Hilfe, wir können das selber. Jesus kann hier um Hilfe bitten. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Ja, also dann habe ich noch, ich bin schon groß. Das war dann eine Ärztin bei meiner Frau auf Station, wo sie gefragt hat, ob sie die Blutentnahme machen soll, meinte die Ärztin, ich bin schon groß, ich kann das schon selber. War aber in dem Fall gut. Ja, also. Aber deswegen kam ich noch auf den Spruch, ich bin schon groß. Denn ich glaube, es ist einfach eine menschliche Sache, einfach mich menschlich zu zeigen. Jesus zeigt sich hier dieser Frau ganz menschlich. Er zeigt, dass er ganz Mensch ist. Er hat Durst wie jeder andere, er hat Hunger wie jeder andere, er hat Bedürfnisse wie jeder andere. Er braucht Hilfe, wie jeder andere auch mal Hilfe braucht. Er steht nicht drüber, sondern ja, er braucht das eben auch. Und indem er das zeigt, kommt ja das ganze Gespräch erst in Gang. Wie viele Gespräche können, wir sagen immer, wir kommen mit den Leuten nicht ins Gespräch. Ja, warum denn nicht? Vielleicht, weil wir immer da oben stehen wollen und wollen die anderen belehren, anstatt das mal andersrum zu sehen und mal ganz unten zu kommen. Ich brauche deine Hilfe. Ja, wir haben schon manchmal Leute in Gottesdienste gekriegt, in denen wir ihre Hilfe gebraucht haben. Die hätte ich 150 Mal einladen können, die wären nicht gekommen. Aber als ich gesagt habe, du, wir brauchen jemanden, der sich um die Technik kümmert, wir brauchen jemanden für dies oder jenes, du kannst das doch, kannst du uns da helfen? Ja, das ist sicher, klar. Und schon sind sie da und hören ganz nebenbei, was wir zu sagen haben. Es ist wirklich, also bitte jetzt nicht, dass wir jetzt über, man kann das auch wieder überheben und überziehen und auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ja, dass wir jetzt die ganze Zeit auf hilflos machen und versuchen, die Leute dann, ja, also das will ich hier auch nicht, ja, darum geht es mir nicht, sondern einfach eine Ehrlichkeit auch auf diesem Gebiet. Einfach eine Ehrlichkeit, da wo ich Hilfe brauche, das auch sagen und sie dann auch natürlich auch annehmen. Jesus greift den Alltag auf. Das ist nicht nur unser Text, das kann man auch an vielen anderen Texten zeigen. Ja? Jesus sitzt auf dem Brunnen und redet vom Wasser. Das bietet sich an. Ja, also ich sag's jetzt mal so salopp, ich weiß gar nicht, ob Jesus das von Anfang an vorhatte. Ja, oder ob sich da, wenn die Frau ihm einfach was zu trinken gegeben hätte und fertig wäre es vielleicht gar nicht so dazu gekommen. Aber in dem Moment, wo die Frau ihm quasi die Vorlage liefert und sagt, also sprich diese Dinge an, du Jude, ich Samariterin und das geht doch eigentlich gar nicht. Und dann kommt dieses Gespräch in Gang und Jesus benutzt einfach die Bilder, das, was er sieht. Ja, zum Beispiel die Geschichte vom Weinstock war ja auf dem Weg vom letzten Abendmahl zum Garten Gethsemane. Da stehen heute noch entsprechende Bäume. Ja, da gibt es heute noch einen Weinberg. Die sind wahrscheinlich einfach an Weinreben vorbeigekommen. Wenn Jesus vom Weizenkorn redet, da war wahrscheinlich gerade ein Bauer am Aussehen. Jesus greift ganz oft einfach Bilder, nicht nur aus der Lebenswelt der Leute auf, sondern vermutlich, das kann man nicht in allen Fällen, hier kann man es eindeutig sagen, Jesus sitzt auf einem Brunnen und redet vom Wasser. Ja, also oft sind es so naheliegende Dinge. Einfach das aufgreifen, das als Bild benutzen, was gerade da ist. Oder was gerade passiert ist, oder ja, da flexibel zu sein. Ja, und dann lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser ist eigentlich in der damaligen Terminologie Quellwasser. Ja, es gibt Brunnenwasser, es gibt Zisternenwasser und es gibt lebendiges Wasser. Und lebendiges Wasser ist Wasser, das sich bewegt, also fließendes Wasser. Dieser Brunnen, Ich weiß gar nicht, ob es eine Zisterne war oder ob es ein Brunnen war, der sich vom Grundwasser, jedenfalls war es kein fließendes Wasser, an dem er hier sitzt. Und jetzt sagt er ihr, ich werde dir lebendiges Wasser geben. Also auch da, Jesus gebraucht Wortspiele. Ich meine, die Frau konnte das in dem Moment erstmal nur falsch verstehen. Also bitte keine falsche Arroganz. Das war hier genau wie vorige Woche oder vor 14 Tagen der Nikodemus. Ja, du musst von Neuem geboren werden. Ja, das konnte der auch erstmal nur falsch verstehen. Ja, soll ich wieder zurück in den Leib meiner Mutter und dann nochmal geboren werden? Oder wie soll das gehen? Das lässt Jesus auch mal zu. Aber indem er das tut, bringt er die Leute zum Nachdenken. Ja, er bringt die Leute dazu, Moment, wie, was? Und dann fragen sie nach und man kommt ins Gespräch. Ja, und hier Wasser ist Leben. Und dann ist die Frage, mit welchen Bildern können unsere Freunde was anfangen? Welche Bilder können wir gebrauchen, wo unsere Bekannten, unsere Freunde was mit anfangen können? Ja, also wenn ich Verwandtschaft habe oder Bekanntschaft habe, die einen Weingarten haben oder einen Weinberg haben, dann kann ich vielleicht Bilder, dann kann ich gut Johannes 15 vom Weinberg. Allerdings merken die dann auch die Dinge, die wir heute anders machen als damals. Oder Jesus war ja kein Weinbauer. Vielleicht hat er auch manches Bild ein bisschen problematisch verwendet. Kann durchaus sein. Aber das ist auch, das ist egal. Es muss nicht alles hundertprozentig richtig sein. Es reicht doch aus, wenn ich dadurch mit jemandem ins Gespräch komme. Und dann kann ich ja unter Umständen sagen, ja, dann ist es im Reich Gottes doch ein bisschen anders als in der Autowerkstatt, was weiß ich. Ja, aber ich greife das auf, was Leute kennen und gucke, wie kann ich daraus ein Bild machen, das von meinem Glauben redet. Das tut Jesus hier mit dieser Frau. Und Jesus wird konkret. Keine theologischen Theorien. Zweimal versucht die Frau Jesus auf so ein theologisches Thema, sozusagen weg vom alltäglichen Leben hin zu so einem theologischen Thema. Denn über Theologie kann man natürlich stundenlang fröhlich oder auch zornig diskutieren, ohne dass es was mit meinem Leben zu tun hat. Bis dahin, dass es den bösen Spruch gibt, der Teufel ist ein großer Theologe. Ja, er kennt Gott, er weiß ja die ganzen Dinge, ja. Aber er hat ein Interesse daran, dass wir bei theologischen Lehrstreitigkeiten bleiben, aber bitte nicht den Glauben in den Alltag bringen. Und ich finde das spannend, wie Jesus damit umgeht. Ja? Also als die Frau zum Beispiel, wo sollen wir denn anbeten? Ich merke, du bist ein Prophet, du hast Ahnung. Unsere Väter haben gesagt, hier auf diesem Berg in Samaria und ihr Juden sagt doch, in Jerusalem soll angebetet werden. Wer hat denn jetzt recht? Und Jesus gibt ihr ganz kurz die Antwort. Weil ihr sagt, ihr wisst doch gar nicht, mit wem ihr redet und wovon ihr redet. Das Heil kommt von den Juden. Aber dann geht er sofort den Schritt weiter und sagt, es geht aber gar nicht mehr um den Ort. Es geht nicht mehr um hier oder dort. Sondern Gott muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Und wenn du ein wahrer Anbeter sein willst, dann musst du ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da ist er bei der Frau. Ich glaube, dass das auch so wichtig ist. Wir selber können das nämlich sehr gut. Und manchmal haben wir sogar mit Leuten zu tun, die, ja genau, hier habe ich schon, Jesus spricht also die Gebetshaltung an, um die es geht, und wir erleben das manchmal, dass Menschen uns in irgendwelche theologischen Debatten verwickeln wollen, weil sie spüren, damit halte ich mir das Eigentliche vom Leib. Freut dich, ich bin kein Gegner der Theologie. Ich finde, eine gründliche Theologie ist wichtig. Aber ich muss aufpassen, wird Theologie benutzt oder gebrauche ich die Theologie, um Gott besser kennenzulernen? Und in mein Leben zu bringen und mein Leben vor ihn zu bringen. Oder benutze ich das, um mir das Ganze vom Leib zu halten. Man kann nämlich beides. Ja, ich habe mal eine Familie besucht, die echt Probleme hatten. Ist 30 Jahre her. die haben echt Probleme. Es war eigentlich die Familie, wegen der ich die Seelsorgeausbildung überhaupt angefangen habe, weil ich wollte denen besser helfen können. Ich war 2 Stunden da. Die Frau hat geredet ohne Punkt und Komma. Ich glaube nicht, dass ich in den 2 Stunden mehr als 4 Sätze gesprochen habe. Und es waren keine Pausen. Was hat die gemacht? Es gibt 2 Möglichkeiten, um nichts von mir preiszugeben. Entweder ich halte einfach den Mund und sage gar nichts, oder ich bestimme die Themen. Und das hat die gemacht. Und manchmal machen wir das mit Gott. Wir bestimmen die Themen und hören nicht mehr hin, hören nicht mehr zu. Und Theologie kann eine Methode sein, um ja nicht richtig hinhören zu müssen, um ja nicht auf die Dinge hören zu müssen, die tatsächlich mein Herz betreffen. Und die Frau probiert das jetzt. Also vielleicht waren das auch wirklich ihre tiefsten Fragen. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Ja, dass das ihre tiefsten Herzensanliegen waren. Wer hat nun recht, die Juden oder die Samariter? Sondern ich glaube, sie hatte eine andere Not. Ja, Jesus spricht ja die Männerfrage an, indem er sagt, hol doch mal deinen Mann. Und Jesus wusste ja, sehen wir ja am nächsten Satz, Jesus wusste genau, was los war. 5 hast du gehabt. Nun wissen wir nicht, hat sie Bäumchen wechselig gespielt oder war sie auch schon, sie kann ja auch schon 5-mal verwitwet gewesen sein, steht ja nicht hier. Allerdings wäre sie dann vermutlich nicht in die Stadt gelaufen und hätte gesagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Auch der Umstand, dass sie in der Mittagshitze Wasser holt, ja, das würde normalerweise, kein normaler Mensch würde das machen. Viel zu heiß. Ja, man geht also morgens oder abends, wenn es also entweder noch nicht so heiß ist oder es ist schon ein bisschen abgekühlt. Und da treffen sich dann die Frauen alle und da wird natürlich der ganze Dorftratsch mal durch. Und da wollte sie nicht dabei sein, aus wahrscheinlich gutem Grund. Da ist sie lieber in der Mittagshitze gegangen, wo sie wusste, da bin ich alleine. Und Jesus rührt an dieses Thema. Er weiß darum, er rührt an dieses Thema. Und wie gesagt, das ist für mich auch wieder so ein Bild. Das ist überhaupt so eine Sache, ich habe da immer so 3 Beispiele. Fällt mir der Name nicht ein. Jesus mit den Zöllnern zusammen ist Zachäus. Jesus ist mit Zachäus zu Hause und sie feiern. Zachäus hat noch jede Menge anderer Zöllner eingeladen, die eigentlich alle mit frommen Leuten nicht zusammen sein dürften. Und eine Riesenparty geht ab. Und wir lesen nichts davon, dass Jesus irgendwie das Thema Sünde, Schuld, Betrug in den Mund genommen hätte. Sondern der Zachäus merkt mittendrin von ganz alleine, mit Jesus Party machen und die Leute übers Ohr hauen, geht irgendwie nicht zusammen und zieht die Konsequenzen. Hier bei der Frau, da tickt Jesus das ganz vorsichtig an. Er bringt das Thema mal zur Sprache. Na, hol doch mal deinen Mann. Kein Wort von Sünde, kein Wort von Schuld, kein Wort von du bist aber böse und so geht das aber gar nicht. Natürlich war es, aber das wusste die Frau. Das musste Jesus ihr nicht unter die Nase reiben, dass das nicht ideal war. Und zu wem sagt Jesus, geh hinter mich, Satan? Sein Chefjünger, ja, Petrus. Oder zu wem sagt er, ihr Schlangenbrut? Oder ihr seid wie Gräber, äußerlich schön weiß angestrichen und innerlich verrottet und verfault. Das sagt er zu den Frommen seiner Zeit. Also man kann nicht in die Extreme gehen. Man kann nicht sagen, Jesus spricht Sünde nie an. Er kann das mitunter sehr deutlich und sehr scharf, wo wir zucken. Ja? Oder die Steigerung wäre dann noch die Tempelreinigung, ja? Wo er sich noch eine Peitsche bastelt und damit auf die Leute losgeht. Oder zumindest auf die Tische und auf die Leute auch. Also Jesus hat eine riesen Bandbreite. Von gar nichts sagen und einfach mit den Leuten feiern und warten, dass die selber merken, bis dahin ja Peitsche basteln und mal für Ordnung sorgen. Also das ist die Bandbreite, die Jesus hat, wie er mit Fehlverhalten, mit Schuld umgeht. Aber Jesus kommt immer auf den Punkt. Er ist auch mit dem Zachäus auf den Punkt gekommen. Und das ist mir hier so wichtig. Diese Frau versucht es immer wieder so auf eine allgemeine Ebene zu heben. Jesus wird ganz konkret. Und ja, wenn wir von den beiden Ausgangsfragen mal wieder ausgehen, die wir am Anfang hatten, da haben wir gefragt, was können wir lernen für unsere Gesprächsführung? Und ja, da sind wir wieder. Jesus wird voller Liebe, voller Fantasie, voller Kreativität, aber er wird konkret. Er bleibt nicht irgendwo in so einem Allgemeinen. Und ich glaube, dass wir das auch lernen dürfen, lernen müssen, da wo wir Dinge sehen, wo wir Dinge beobachten, dass wir konkret werden, dass wir Dinge ansprechen. Das fällt niemandem leicht. Vielleicht fällt mir das noch leicht bei einem Menschen, den ich nicht leiden kann. Aber da sollten wir die Klappe halten. Da, wo ich einen Menschen liebe, da sollte ich konkret werden. Da sollte ich die Dinge beim Namen nennen. Und natürlich unter viel Gebet, Verbindung mit dem Vater, einen Stil finden, den der andere möglichst annehmen kann. Bilder, die er verstehen kann. Einen Ton, den er sich anhören kann. Das ist ein sehr komplexes Ding. Jesus gibt uns hier einige Beispiele. Aber das andere ist auch, wenn ich mich Jesus stelle und wenn ich mit ihm ins Gespräch komme, sollte ich damit rechnen, dass er in meinem Leben konkret wird. Selbst wenn ich gerne über irgendwelche theologischen oder sonst was, dann kann es, also da ist, Jesus ist heute noch genauso kreativ wie damals. Vielleicht höre ich eine Predigt und ich merke auf einmal, oh, da hat Jesus mir gerade zum dritten Mal auf einen ganz bestimmten Punkt getippt. Sagt, hier, darüber will ich mit dir reden. Hat mal eine Frau, die bereitete sich für die Mission vor und die sagt, sie hat schon ganz früh den Eindruck gehabt, Gott will von ihr, dass sie in die Mission geht und sie wollte nicht. Und dann hat sie in der Gemeinde immer wieder jemand angesprochen, hat gesagt, ich habe den Eindruck, du solltest in die Mission gehen und sie wollte nicht. Dann hat sie gesagt, Schluss, jetzt wandere ich nach Amerika aus. Und schreibt dann einem völlig fremden Menschen, den sie über irgendeine Kontaktgeschichte hatte, schreibt, weil sie brauchte ja eine Green Card und die musste ja da jemand für sie beantragen. Und da schreibt sie also einem wildfremden Menschen, ich weiß nicht, woher sie die Adresse hat, und bittet ihn, sie da zu unterstützen. Kommt ein Brief zurück, ich kenne dich ja überhaupt nicht, aber ich habe darüber gebetet und ich habe den Eindruck, du solltest in die Mission gehen. Ich meine, so kreativ ist unser Gott. Daraufhin ist sie dann gegangen. So, und sagt also, da fällt mir Psalm 139 ein. Ja, wohin soll ich denn fliehen vor deinem Angesicht? Ja, und ging ich übers Rote Meer, so wärst du auch da. Ja, also das sind nicht nur leere Worte, die da stehen. Das kann ganz konkret sein. Und ja, und jetzt ist die Frage, will ich mich dem stellen und sag, ja, Herr, sei du in meinem Leben konkret, um ihm ganz bewusst Raum zu geben. Ich meine, bei dieser Frau sieht man, ja, Gott kann sogar an sein Ziel kommen, wenn man nicht will. Aber schöner wäre es natürlich im Einklang. Ja, Jona geht ja auch. Ich finde das so schön. Die Verse sind fast gleich. Jona, also Kapitel 1 der Anfang, Kapitel 3 der Anfang. Kapitel 1 der Anfang, und Gott sprach zu Jona, dem Sohn Amittais, steh auf und gehe in die große Stadt Ninive und so weiter. Und dann heißt es, und Jona stand auf und ging. Gen Tarsis war nur, wenn man auf die Karte guckt, die entgegengesetzte Himmelsrichtung. Kapitel 3 fängt dann auch wieder an. Und Gott sprach zum zweiten Mal zu Jona, dem Sohn Amittais, steh auf und geh nach Ninive in die große Stadt. Und dann kommt da, was er da alles predigen soll. Und Jona stand auf und ging. Und diesmal tatsächlich gen Ninive. Dazwischen ist nur ganz Kapitel 1 und Kapitel 2. Und ich denke, die meisten kennen die Geschichte. Ja, also großer Sturm, ins Wasser geworfen, vom Fisch verschluckt, an Land gespuckt. da war was dazwischen. Also Gott kann auch an sein Ziel kommen gegen unseren Willen. Aber ich glaube, für den Jona wäre es angenehmer gewesen. Er wäre gleich gegangen. Und auch in unserem Leben, es ist letztendlich für uns besser, angenehmer, zielführender, schneller, wenn wir sagen, ja, Herr, ich will deine Stimme hören und will mit dir auf dem Weg sein. Diese Frau kriegt ja noch die Kurve, auch wenn sie ein-, zweimal versucht, ein bisschen wegzuflutschen, aber als Jesus sie dann wirklich stellt, da begreift sie, worum es geht und wird sogar sofort wieder zum Missionar. Aber, ja, ich wünsche mir, dass uns das auch gelingt, dass wir so wie diese Frau uns auf den Weg machen, hinhören, was Jesus uns zu sagen hat und uns dann mit ihm auf den Weg machen. Amen.